Am Ende des Psalters steht ein mächtiger Chor von Halleluja-Rufen. Alles scheint in Lob zu münden, und doch spüren wir, dass Gottes Offenbarung in der Geschichte weitergegangen ist, bis hin zur Fülle im Neuen Testament. Wie lassen sich die letzten Psalmen mit dem Licht des ganzen Wortes Gottes lesen, und was bedeutet dieser vollendete Lobpreis für Menschen, die mitten in einer unvollkommenen Welt Christus nachfolgen? Halleluja-Psalmen und der vollendete Lobpreis. Am Ende des Psalters verdichtet sich der Lobpreis zu einem kraftvollen Halleluja. Die Psalmen 146 bis 150 bilden eine Art Fächer, der sich öffnet und wieder schließt, jeder dieser Psalmen beginnt und endet mit diesem einen Ruf. Es ist, als ob das ganze Gebet, die Klage, das Ringen und Hoffen des Psalmbuches in diesen letzten Liedern zu einem reinen, ungeteilten Lob zusammenfließt. Psalm 146 schaut auf den Gott, der die Unterdrückten aufrichtet und die Hungrigen sättigt. Psalm 147 preist den, der Jerusalem wieder aufbaut und die Zerbrochenen heilt. Psalm 148 spannt den Bogen von Engeln und Himmelskörpern bis zu Tieren und Wettern. Psalm 149 und 150 stellen das Volk Gottes in den Mittelpunkt, das mit Gesang, Tanz und Instrumenten jubelt. Über all dem steht der eine Ruf, Halleluja, preist Jah, den Gott des Bundes, der sein Volk nicht vergessen hat. Ich habe diese Botschaft über die Psalmen 146 bis 150, das vollendete Lob, genannt. Dieses vollendete Lob entspricht dem am Ende der Offenbarung. In Offenbarung 19, 1 heißt es, Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Hier wird Gott für sein Heil, seine Herrlichkeit und seine Macht gepriesen. In Vers 6 heißt es, Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, herrscht als König. Im Licht der Offenbarung erkennen wir, wie weit dieser Ruf eigentlich reicht. Dort heißt es, nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprachen, Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Was in den Psalmen noch aus der Perspektive Israels formuliert ist, die Bewahrung der Armen, die Wiederherstellung Jerusalems, der Sieg über Feinde, wird hier zur Stimme einer großen Volksmenge, die nicht mehr nur an nationale Grenzen gebunden ist. Der Gegenstand des Lobes ist derselbe Gott, aber die Schau ist größer geworden, Heil, Herrlichkeit und Macht Gottes werden in einem vollendeten, himmlischen Rahmen besungen. Dabei bleibt eine Spannung, die Halleluja-Psalmen sprechen aus einer geistlich einfachen Zivilisation. Die Rede ist von Mauern und Toren, von Königen und Fürsten, von Korn und Wetter. Die Bilder sind elementar, erdnah und gerade dadurch tief. In der Offenbarung hingegen leuchtet ein hochverdichtetes, geistlich gereiftes Lob auf. Dort steht das Lamm im Zentrum der Anbetung, das durch seinen Tod und seine Auferstehung die Geschichte abgeschlossen hat. Die Psalmen wissen noch nichts vom Kreuz als vollendeter Tat, aber sie ahnen etwas von der endgültigen Rettung, die Gott bereiten wird. Ihr Halleluja ist wie das erste Licht der Morgendämmerung, das anzeigt, dass der Tag kommt, auch wenn die Sonne noch nicht zu sehen ist. So bilden Psalmen 146 bis 150 eine Brücke. Sie nehmen den Klang des endzeitlichen Halleluja vorweg, ohne das ganze Geheimnis von Gottes Ratschluss in Christus auszusprechen. Wer sie liest, spürt, der Gott, der hier gelobt wird, ist größer als die gerade erfahrene Rettung, größer als die Rückkehr aus der Gefangenschaft, größer als alle sichtbare Hilfe. Er ist derselbe, dessen Herrschaft in der Offenbarung mit den Worten besungen wird, Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft übernommen. Zwischen diesen beiden Halleluja-Punkten, dem irdischen Gesang des Psalters und dem himmlischen Jubel der Offenbarung, spannt sich unser eigenes Leben des Lobes auf. Nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprachen, Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft übernommen. Diese Sicht bewahrt den Lobpreis davor, sich im Augenblicklichen zu verlieren. Wer lernt, Psalmen 146 bis 150 im Licht des endgültigen Halleluja zu hören, findet einen inneren Kompass. Lob ist nicht zuerst Reaktion auf gute Umstände, sondern Teilnahme an einem großen, von Gott selbst eröffneten Strom, der auf die Vollendung hinfließt. In dieser Perspektive gewinnt jedes einfache Halleluja Gewicht als Echo der kommenden Herrlichkeit und als leiser Vorgeschmack des Tages, an dem Gottes Heil, Herrlichkeit und Macht unangefochten sichtbar sein werden. Vom äußeren Gesetz zur inneren Austeilung. Psalm 147 richtet den Blick auf ein Volk, das aus der Zerstreuung zurückkehrt. Gott wird gepriesen, weil er Jerusalem wieder aufbaut, die Vertriebenen sammelt, die Zerbrochenen heilt und ihre Wunden verbindet. Mauern werden repariert, Tore wieder eingesetzt, die Stadt erhält Schutz und Struktur. Das ist nicht klein zu machen, für ein Volk, das die Zerstörung seiner Stadt und seines Tempels erlebt hat, bedeutet diese Wiederherstellung neues Leben. Hinzu kommt, dass Gott seinem Volk sein Wort neu anvertraut, er gibt Satzungen und Rechte, er ordnet das gemeinschaftliche Leben unter seinem Gesetz. Aus dieser Erfahrung heraus ist der Psalm ein großes Danklied für Gottes Treue in der Geschichte Israels. Heute haben wir, die an Christus Glaubenden, nicht die Satzungen und Verordnungen, wohl aber den lebengebenden Geist und die göttliche Ökonomie. Was Haggai und Zacharja hatten, ist mit dem, was wir im Neuen Testament haben, nicht zu vergleichen. Wenn das Neue Testament dieses Bild aufnimmt, geht es jedoch einen Schritt tiefer. Die Wiederherstellung Jerusalems nach der Gefangenschaft bleibt im äußeren Bereich, Städte werden gebaut, politische Strukturen stabilisiert, religiöse Ordnung gesichert. Im neuen Bund aber setzt Gott an der verborgenen Mitte des Menschen an. Er schreibt sein Gesetz nicht mehr auf steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Herzen. Das, was einst von außen her lenkte, wird zur inneren Kraft. Der Hebräerbrief deutet das so, dass das Gesetz des neuen Bundes zugleich der verarbeitete dreieine Gott und eine allmächtige göttliche Fähigkeit ist, die in den Glaubenden wirkt. Aus der Perspektive der Offenbarung des Neuen Testaments wird klar, die eigentliche Stadt, die Gott baut, ist ein Volk, in dem er selbst Wohnung nimmt. Damit verschiebt sich der Fokus von der Mauer zur Person, von der Struktur zur Beziehung. Heute haben die Glaubenden nicht vor allem Satzungen und Verordnungen, sondern Christus als lebengebenden Geist, der in ihnen wohnt und sie von innen her formt. Die Gemeinde als Leib Christi entsteht nicht durch äußere Organisation, sondern durch diese stille, aber mächtige Austeilung Gottes in die Herzen. Aus einzelnen Menschen, die von Christus bewohnt werden, wächst eine geistliche Stadt aus lebendigen Steinen. Am Ende des biblischen Zeugnisses erscheint diese Stadt als heilige Wirklichkeit, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut bereit gemacht. Vor diesem Hintergrund erscheint die Wiederherstellung Jerusalems zur Zeit Haggais und Zacharias wie ein Vorspiel. Sie ist real, kostbar und von Gott gewirkt, aber sie deutet auf Größeres hin. Die Mauern, die damals gezogen wurden, spiegeln eine tiefere Absicht Gottes, er bereitet eine Wohnung, in der er selbst bei den Menschen wohnen wird. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Stiftshütte Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen Stiftshütten, und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein und ihr Gott sein. Was in der alten Stadt aus Stein nur ansatzweise sichtbar wird, erfüllt sich im neuen Bund als organische Wirklichkeit. Gott und Menschheit in dauerhafter Nähe. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut bereit gemacht. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Stiftshütte Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen Stiftshütten, und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein und ihr Gott sein. Das Bewusstsein, dass Gottes tiefstes Wiederaufbauen im Verborgenen geschieht, entlastet und ermutigt zugleich. Es löst den Druck, alles Äußere möglichst schnell in Ordnung bringen zu müssen, und richtet den Blick auf das unscheinbare, aber entscheidende Werk des Geistes im Herzen. Wo diese Perspektive reift, erhält auch der Lobpreis eine neue Farbe, Dank für sichtbare Hilfe verbindet sich mit stillem Vertrauen darauf, dass Gottes eigentliche Stadt in uns und mit uns wächst, bis zu dem Tag, an dem sie als neues Jerusalem vor aller Welt offenbar sein wird. Christus, Mittelpunkt allen Lobpreises. In den letzten Psalmen entfaltet sich ein groß angelegtes Panorama des Lobes. Psalm 148 ruft die Höhen und Tiefen der Schöpfung auf, Engel und Heere des Himmels, Sonne, Mond und Sterne, Wetter, Berge, Tiere, Könige und Völker, alle sollen den Namen des Herrn erheben. Psalm 149 und 150 rücken dann noch näher heran, das Volk Gottes wird als Gemeinschaft der Nahen gezeichnet, die mit neuem Lied, mit Freude und mit allen verfügbaren Instrumenten jubelt. Der Psalter bleibt dabei im Rahmen dessen, was sein Licht ihm zeigt, Gott als Schöpfer, Bewahrer und König, Israel als sein besonderes Eigentum, die ganze Schöpfung als Chorraum seines Lobes. Aufgrund dieses Prinzips können wir sagen, dass der Geist, die Wirklichkeit und das Kennzeichen der göttlichen Offenbarung im Buch der Psalmen Christus ist, und zwar als die Zentralität und Universalität der ewigen Ökonomie Gottes. In dieser Hinsicht ist er zunächst die Verkörperung des dreieinen Gottes, dann das Haus, die Wohnstätte Gottes, das Königreich Gottes und der Herrscher der ganzen Erde aus dem Haus Gottes heraus und im Königreich Gottes. So ist er alles in allem im ganzen Universum. Das Neue Testament öffnet diese Szene und lässt erkennen, was im Hintergrund schon im Buch der Psalmen wirkt. Jesus deutet nach seiner Auferstehung den Jüngern die Schrift und sagt, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Damit legt er einen Schlüssel in die Hand, hinter den vielfältigen Stimmen der Psalmen steht ein gemeinsamer Ton, Christus. Er ist der verborgene Mittelpunkt all dessen, was dort besungen wird. Die Schöpfung, die in Psalm 148 zum Lob gerufen wird, ist in ihm geschaffen, das Volk, das in den abschließenden Psalmen jubelt, findet in ihm seinen wahren König und Retter. Die spätere Offenbarung der Heiligen Schrift zeichnet dieses Bild aus. Christus erscheint als die Verkörperung des dreieinen Gottes, als das wahre Haus Gottes, das der Tempel nur vorgebildet hat, und als der wahre König im Königreich Gottes, dessen Schatten die Stadt Jerusalem war. In ihm sind alle Dinge geschaffen, durch ihn werden sie zusammengehalten, und durch sein Kreuz werden alle Dinge mit Gott versöhnt. So ist er der, der alles in allem erfüllt, und am Ende der Bibel steht nicht ein abstrakter Gottesglaube, sondern das Hochzeitsmahl des Lammes und die heilige Stadt als Wohnung Gottes bei den Menschen. Dort wird der Ruf ertönen, und er sagte zu mir, schreibe, gesegnet sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er sagte zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Aus dieser Sicht bekommt jeder echte Lobpreis, ob im Psalter, in der Gemeinde oder in der ewigen Stadt, einen gemeinsamen Mittelpunkt, Christus selbst. Wo immer Gott wahrhaft gepriesen wird, ist er, oft unausgesprochen, der Inhalt dieses Lobes. Die Größe der Schöpfung spricht von seiner schöpferischen Herrlichkeit, die Geschichte Israels weist auf seine Treue, die Freude der Erlösten spiegelt die Freiheit wider, die er durch seinen Tod und seine Auferstehung erwirkt hat. Am Ende wird es keinen Ton geben, der nicht von ihm herkommt und auf ihn zurückweist. Dann wird sichtbar, was jetzt nur im Glauben erfasst wird, dass Christus in allem das Zentrum und der Klanggrund des Lobes ist. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Und er sagte zu mir, schreibe, gesegnet sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er sagte zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Die Einsicht, dass Christus der verborgene und zugleich offenbare Mittelpunkt allen echten Lobes ist, schärft die innere Ausrichtung. Die Frage verschiebt sich weg von der Suche nach richtigen Formen hin zur Wirklichkeit, ist es Christus, den wir vor Augen haben? Wo der Glaube ihn als Verkörperung Gottes, als wahres Haus und als König erkennt, bekommt der Lobpreis Tiefe und Weite. Dann wird jede Stimme, die der Schöpfung, die der Geschichte, die der Gemeinde und die der eigenen Seele, Teil eines größeren Gesangs, in dem Christus der erste und letzte Ton bleibt. Herr Jesus Christus, du bist das Zentrum allen wahren Lobpreises, in den Psalmen, im Himmel und in deinem Volk heute. Öffne die Augen des Herzens, damit deine Herrlichkeit, deine Rettung und deine Liebe mehr erkannt werden. Wo das Leben von innerer Gefangenschaft, Zerstreuung oder Zerbrochenheit geprägt ist, lass deine heilende und wiederherstellende Gnade wirksam werden und richte auf, wie du einst Jerusalem aufgebaut hast. Erfülle mit deinem lebengebenden Geist, so dass das Herz zu einer lebendigen Wohnung für dich wird und ein Lied entsteht, das stärker ist als alle Umstände. Lass der Blick immer wieder über das Sichtbare hinaus zur kommenden Stadt gehen, in der Gott alles in allem sein wird, und stärke die Hoffnung, dass der eigene Lobpreis einst in den ewigen Halleluja-Chor mit einfließen wird. Amen.